Sally Ivan, schön im Studierzeit. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ich bin ja heute, danke vielmals für die Einladung. Ich bin Yvonne Eisenring. Ich bin Autorin vor allem, schreibe Bücher und Drehbücher und Theaterstücke. Und ich bin Podcast-Host und genau, von Zivo Dillering und war auch im Eisenring.
In der Vorbereitung habe ich mich so gefragt, was bedeutet an der Yvonnes Reise?
Das Reisen bedeutet mir sehr viel. Ich finde, es ist für mich, für mein Leben wahnsinnig wichtig, können an einem Ort sein, das können zu erleben. Es ist für mich wichtig, mich so zu erleben. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich eine Horizonterweiterung. Also ich lerne viel über die Welt und viel über die Menschen und wird so auch offener. Also ich finde, es bedeutet für mich auch, dass ich die Welt immer wieder neu gesehen und mich auch neu auf Situationen einlassen.
Mit neuen Filtern, oder wie muss ich mir das
Ja,
vorstellen?
damit wenig Filter, weniger
Oder mit
Filter.
weniger Bild?
Ich habe das Gefühl, alles, was man nicht kennt, je weniger, also je näher man zu etwas kommt, desto quasi, also der
Ist
Blick
es
auf etwas
ruhig?
verändert sich, wenn man näher kommt. Und ich finde, das ist wahnsinnig wichtig. Und wenn man Möglichkeit hat, zum Eintauchen in andere Lebenswelten und in andere Länder, dann finde ich, ist das etwas, wo wahnsinnig bereichernd ist.
Was hast du über dich gelernt beim Reisen?
Ich habe zum Beispiel auch über mich gelernt, dass ich Pausen brauche vom Eindruck sammeln.
Ah, okay.
Ich habe früher immer gedacht, je mehr ich drücke, desto besser. Und jetzt habe ich aber auch gemerkt, ich brauche wirklich auch Zeit, um das zu verarbeiten und zu verdauen.
Schreibst du denn auch beim Reisen?
Ich schreibe vor allem in anderen Ländern. Ja, ich schreibe meine Bücher, habe ich glaube, nichts davon in Zürich geschrieben, also Überarbeitungen schon. Aber ich habe Nino und der Wunsch nach mehr, meinen letzten Roman, habe ich in Paris geschrieben. Und jetzt Life Rebel, wo das ja rausgekommen ist, habe ich in New York geschrieben.
Wie tut sich Schreiben verändern in diesen Ländern?
Also für mich ist es mehr einfach ein Trick, weil ich in
Okay.
Zürich fast nicht dazukomme. Also ich bin da irgendwie so fest abgelenkt durch meine ganzen sozialen Aktivitäten. Also ich habe da so viele Freundinnen und Freunde und so viel los die ganze Zeit. Und in Paris oder New York oder einfach in anderen Städten, wo ich zwar schon auch ein Netzwerk habe und einen Freundeskreis habe, aber niemals im gleichen, also in der gleichen Dimension wie da in der Schweiz, habe ich dann viel mehr Zeit auch, für wirklich einzutauchen in so eine quasi in eine Parallelwelt. Das Buchschreiben ist immer auch eine Parallelwelt. Man muss sich dort irgendwie wirklich für eine Zeit lang so ein bisschen niederlassen und drin bleiben.
Und wenn du schreibst, wie ist denn die Welt oder das Land?
Es kommt ein darauf an, was ich schreibe. Also bei Nino bin ich natürlich dann fest in dieser Welt vom Nino gewesen. Bei Life Rebel sind es ja wie quasi meine Geschichten. Und dann habe ich mich immer zurückversetzen wieder an die Orte, wo ich war. Und bei Nino habe ich alles können neu kreieren. Und dann finde ich, ist das schon wichtig, dass man sich genau vorstellt, wie sieht jetzt die Wohnung aus, wo er drin ist, was hat es wo. Und auch wenn man gar nicht alles drin schreibt, habe sehr ein klares Bild von diesen Orten, wo meine Figuren sind.
Und das ist bei Theaterstück auch so.
Ja, Theaterstück ist natürlich, wie so, man weiß, wo die Figuren sind, die sind auf einer Bühne. Also
Ja,
dort
okay.
ändert sich es in dem Sinn, dass man wie so muss mit diesen Einschränkungen oder diesen Voraussetzungen eine Geschichte schreiben. Und ich finde das auch sehr spannend. Aber dort stelle ich mir dann schon sehr fest die Bühne vor und wie dann das wirkt und die Welt auf dieser Bühne.
Und wie gehst du mit der Welt um von der Erwartungshaltung?
Jetzt das Schreiben.
Ja, allgemein an dich.
An mich. Ja, das ist etwas, wo ich mich sehr fest damit auseinandersetze. Also ich finde, es gibt sehr klare gesellschaftliche Erwartungen, die eine junge Frau gestellt werden. Und gerade eben in Life Rebel tue ich mich fest damit auseinandersetze, will ich die erfüllen oder nicht? Und inwiefern möchte ich es erfüllen und welche stimmen für mich einfach nicht? Und ich finde, das ist ein konstantes Abwägen, Hinterfragen und auch immer wieder quasi ein richtig Wechseln. Die Erwartung an mein Schreiben jetzt, dort habe ich glaube, vor allem ich sehr hohe Erwartungen. Ich weiß nicht, ob die Welt wirklich etwas von mir erwartet, was das Schreiben anbelangt.
Ja, oder einfach auch die Erwartungshaltung oder auch, wie soll ich sagen, man sieht ja jetzt auch bei Life Rebel, das Buch kommt ja sehr gut an. Und wie gehst du auch mit dem Raum und dann auch mit der Erwartungshaltung wahrscheinlich dann an ein nächstes Buch, oder? Dass der Wurf von der Yvonne, egal was sie das nächste Mal macht, auch wieder unter einer grossen Lupe angeschaut wird.
Mhm. Ja, das ist so. Also ich glaube, wenn man Erfolg gehabt hat, also Nino hat eigentlich auch schon sehr viel Erfolg gehabt. Und es wäre wahrscheinlich relativ hart gewesen, wenn ich das Live-Rebel einfach niemand gelesen hätte. Aber mit dem muss man wie rechnen. Also ich finde, wie das ist etwas, wo man sich sehr fest muss darauf gefasst machen, weil man es gar nicht so fest beeinflussen kann. Also, ob etwas Erfolg hat oder nicht, hängt zu einem Teil davon ab, ob es gut ist oder nicht. Und ob es von einer grossen Mehrheit als gut erachtet wird. Weil das heisst ja auch nicht, dass nur weil es so gesehen wird, dass es wirklich gut ist oder eben schlecht. Und es hat eben so viele andere Faktoren. Tüpfen wir gerade irgendwie den Zeitgeist, tüpfen wir eben den Nerv der Zeit, tüpfen wir, ist gerade irgendwie das Thema, das man anspricht, ist man dort gerade irgendwie in einer guten Gesellschaft, also haben andere auch schon gerade über das Thema nachgedacht, passiert sonst gerade nicht irgendwie, also es hätte ja auch können sein, dass wenn das Buch rauskommt, irgendetwas so Krasses passiert auf der Welt, dass niemand Zeit hat, um irgendwie über das Buch nachzudenken. Also es hat so viele Faktoren, die nichts damit zu tun haben. Ich habe zum Beispiel mal ein Konzept für ein Buch geschrieben und das haben zwei sehr grosse Verlage in Deutschland wollen machen und dann eine Pandemie angefangen. Und dann haben die abgesagt. Und das hat ja nicht damit zu tun, dass das Buch plötzlich eine schlechte Idee ist, sondern einfach...
Der Zeitgeist, ganz einfach, oder?
Nein, einfach ganz damit, dass ja, die Zeit ist halt falsch gewesen und es hat niemand mehr wollen Bücher rausgeben. Man war sehr zurückhaltend gewesen. Und da kann ich jetzt nichts dafür und da hat auch meine quasi Qualität von meinem Schreiben ist nicht irgendwie falsch. Das ist einfach Pech.
Kannst du besser mit Lob umgehen oder mit... Feedback zum Verbessern. Mit was kannst du besser umgehen?
Ich glaube schon mit Lob. Also ich weiß nicht, ob Leute, also mit Kritik umgehen ist etwas, wo ich glaube wenig Leute, also ich habe das Gefühl, ich kann es nicht so schlecht. Ich finde, es kommt immer ein bisschen darauf an, ob ich die Person, die mich kritisiert, selber mag und ob ich das Gefühl habe, Kritik kommt von einem guten Ort oder ob es auch darum geht, mich irgendwie anzugreifen. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht so schlecht mit Kritik umgehen, aber ich kann natürlich schon viel besser damit umgehen, wenn jemand etwas gut findet, was ich mache.
Was war das Letzte, das du hättest? Das hat mir richtig gut getan, wo du eine Rezension gelesen hast oder das Feedback bekommen hast.
Ich komme momentan wahnsinnig viele Nachrichten auf Instagram über, vor allem junge Frauen, die mein Buch lesen und mir nachher schreiben, sie fühlen sich so bestärkt in ihrem Weg und es ist so schön, dass ich das vorlebe und öffentlich mache, wie ich lebe und so. Und das ist wahnsinnig schön zu lesen.
Du hast ja ein Zitat von Momo als Vorwort drin, über Zeit. Was bedeutet dir, du hast das schon vorher erwähnt, dass du dir auch mehr Zeit musst nehmen für dich. Was gibt dir Zeit oder was bedeutet dir Zeit?
Also genau, das Zitat von Momo geht darum, dass mir das Geheimnis Zeit quasi, dass wir zu wenig darüber nachdenken. Und ich glaube, für mich ist es wie quasi einfach immer wieder mir überlegen, für was brauche ich meine Zeit? Brauche ich sie für die richtigen Menschen? Brauche ich sie für die richtigen Projekte? Das ist ein Riesenprivileg, dass ich das machen kann. Also es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die das weniger selbstbestimmt können entscheiden. Ich habe das Glück, dass ich mir das sehr bewusst und überlegen und mache das darum auch. Also ich tue wirklich an und mir überlegen, mit welchen Sachen möchte ich meine Zeit füllen und weil mir einfach auch sehr bewusst ist, dass wir nicht ewig Zeit haben.
Also ja, Zeit ist wahrscheinlich auch das grösste Geschenk, das man machen kann, oder? An etwas Zeit verschenken.
Finde ich ja. Also ja. Ich bin sehr fest der Meinung, dass das kostbarste Gut ist. Ja, ist und finde überhaupt nicht, dass Zeit Geld ist. Ich finde, Zeit ist viel mehr wert. Weil wenn man keine Zeit mehr hat, dann nützt einem alles Geld auf der Welt nichts. Aber ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, in einer Leistungsgesellschaft und in einer kapitalistischen Welt, wo es anders sieht.
Und wie streitest du dagegen an? Also gibt es wirklich, also ich habe ja gehört, dass du erst ab dem 10. anfängst oder ab dem 12. Ab dem 12. Aber ist das denn etwas, wo du dir wie so den Block gehauen hast, dass du bis zum 12. nichts anderes machst, als Zeit an dir schenken?
Ja, also es ist jetzt nicht nur an mir, sondern einfach noch nicht für berufliche Sachen. Ich tue auch vor dem 12, keine Ahnung, mit Freundinnen einen Kaffee trinken oder mache Sport oder passe auf meinen Neffen auf oder so. Das ist sehr bewusst, ja. Ich tue sehr bewusst entscheiden, für was ich meine Zeit einsetze. Und am Morgen eben, habe ich irgendwann entschieden, bin ich noch nicht ready für Jobs. Ich meine, da mache ich natürlich Ausnahmen. Aber im Grundsatz, ja, lege ich eine Podcast-Aufnahme auf den Nachmittag oder den frühen Abend. Und das, indem ich das quasi, indem ich es wie so lebe und das öffentlich sage, sei das in Büchern oder in Podcasts, und quasi mich durch das auch ja, angreifbar mache mit meiner Lebensart. Also in dem Moment, wo man ja rausgeht, macht man sich ja quasi auch angreifbar. Quasi der Schritt, das ist für mich das, wo ich beitrage. Ich kann nicht andere Leute irgendwie, weiß auch nicht, auf das hinweisen oder irgendwas. Das Einzige, was ich machen kann, ist selber so machen und darüber reden.
Wann ist der Entscheid gekommen, so rauszugehen und halt sich auch verletzlich zu zeigen?
Das ist so nah, dies nah. Das ist nicht ein grosser Entscheid. Ich habe einen Artikel geschrieben, das war, glaube ich, 2014, 2015. Der heisst «Eine Frage der Zeit». Und ja, der ist im Dagimag gekommen, nachher in der Annabelle. Dort heisst er, glaube ich, «Das höchste Gut». Und dort habe ich fest darüber geredet, dass ich finde, wir sollten uns überlegen, wieso dass wir immer Zeit füllen mit Sachen, die Geld machen und ob es wirklich das Kostbarste ist. Weil wir haben ja auch in unserer Welt so die Ansicht, dass wenn man einfach Zeit braucht für sich, dann ist es nicht gleich viel wert, wie wenn man sie füllt mit Arbeit. Und dort habe ich das erste Mal darüber geschrieben und habe wahnsinnig viele Rückmeldungen und Reaktionen gehabt. Unter anderem hat eine junge Frau, die jetzt mittlerweile eine gute Freundin von mir ist, aber die hat mich dort nicht gut gekannt, hat gesagt, ja, sie hat den Text gelesen und hat gerade ihr Pensum reduziert, weil ihr der Text so eingefahren ist. Also das ist so nah dies Nachkommen. Und dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, ist mehr, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben und weil mein Vater sehr früh gestorben ist und quasi durch das ich wie gecheckt habe, okay, man hat nicht ewig Zeit.
Ja, also Zeit und die eigene Sterblichkeit ist auch das, was mich am meisten gepusht hat, weil ich habe 2015 auch eine Nahtoderfahrung hatte. Und da kann man dann schon sehr schnell Entscheidungen treffen, ob jetzt das so sinnvoll ist und so. Also für mich ist die eigene Sterblichkeit oder auch das Bewusstwerden, dass man jedes Jahr seinen Todestag streift, man weiß einfach das Jahr dahinter nicht, hilft einem schon vor allem die grossen Entscheidungen zu treffen oder auch zu vertagen. Also das ist schon ein grosser Key-Moment für mich gewesen. Ist das für dich nur, dass die eigene, also das Sterblichkeit bei dir auch eine größere Rolle gespielt hat, auch ein Beschleuniger gewesen, das Leben zu geniessen?
Ich glaube schon. Also es tut natürlich die ganze Frage mit der Zeit in eine andere Dimension hieven in dem Sinn. Also durch das, ich bin 14, als mein Vater gestorben ist, dass ich das erlebt habe, habe ich natürlich dann gecheckt, okay, ich bin nicht unsterblich. Und man weiß ja das eigentlich schon, aber man checkt ja das nicht wirklich. Also ich habe das nicht wirklich gecheckt. Und ja, das hat sehr fest beeinflusst oder beeinflusst heute sehr fest, wie ich lebe.
Und auch wahrscheinlich auch etwas durchziehen oder nicht, oder? Weil das habe ich auch gemerkt, vor Covid ist ja mein Vater gestorben und er hätte noch ein Jahr gebraucht und dann wäre er pensioniert gewesen. Und er hat immer gesagt, ich muss noch ein Jahr durch haben und dann bin ich pensioniert. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, ob du eine Pension überkommst oder nicht, das ist nicht klar, oder? Und darum sind das für mich so, ich beschäftige mich nicht jeden Tag, ich könnte jetzt sterben, aber es ist gleich ein stetiger Begleiter, oder?
Was hast du denn für eine Nahtoderfahrung gehabt?
Mir ist ein Nierenplatz.
Ui.
Mit 25. Also anscheinend habe ich die schon immer gehabt, seit ich auf der Welt bin. Aber weil ich natürlich eine Behinderung habe und halt auch einen Stereotyp für Gesellschaft wie auch für das Ärztepersonal halt wie klar ist, wenn der Jan Rückenweh hat oder am Jan zieht es im Rückenende, Gegend heisst es, hat es einfach immer geheißen, ich sitze ein bisschen viel. Aber anscheinend ist die Niere schon so kaputt und eigentlich tot, dass die dann mit 25 geplatzt ist. Und dann haben wir müssen den also den Torso auftun und das rausholen. Und dann habe ich dann schon auch schnell gemerkt, wenn dann der Arzt so sagt 50-50, dann fängt man dann schon an, sich auf Gedanken zu machen. Und das ist das Ereignis ist für mich der Startschuss für alles das, was jetzt in der Öffentlichkeit mit mir passiert. Weil vorher habe ich mehr an einem Stereotyp irgendwie Welle gefallen von einer Gesellschaft. Jetzt ist mir das eigentlich grossmehrheitlich egal.
Also ich würde sagen, bist du froh quasi um die...
Ich bin sehr froh. Mhm. Also so die einschneidenden Ereignisse, das ist für mich... Also ich habe eh mit den einschneidenden Ereignissen am meisten über mich gelernt, weil wenn es gut geht, denkst du nicht so viel über dich selber nach, sondern du tust einfach, ja, es läuft dir gut. Aber so die dir wirklich... Zeit, wie schenke darüber nachzudenken, wie jetzt einen Monat lang müssen im Spitalbett liegen und auskurieren, weil dann hast du völlig Zeit und hast nicht so viel Reiz. Dann kannst du dann eben Gedankenschlösser oder Fantasiewelten auch ausmalen, oder? Aber ist ein Schreiben für dich Schaffen oder Ausdruck von dir selber und Freizeit? Oder beides?
Kommt ein bisschen darauf an, was ich schreibe. Okay. Aber es ist Schaffen. Ich finde irgendwie, man hat eine sehr verklärte Vorstellung vom Schriftstellerinnenleben. Dass man da hockt mit einem Glas Rotwein und einfach so vor sich hintippt. Am Schluss ist es mein Job. Also ich liebe meinen Job und ich bin so froh, dass ich den... kann machen und in dem Fall so genug gut machen, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Das ist, bin ich unfassbar dankbar dafür. Aber es ist, ich finde immer, muss immer ein bisschen lachen, wenn Leute sagen, oh, ich habe eine lustige Idee, ich schreibe ein Buch, denke ich, ja. Also im Fall, ein Buch ist dann noch lang. Also du musst wirklich sehr gerne schreiben, damit du da dran bleibst. Und darum nein. Also ich finde, wie, wenn man, natürlich, es ist für mich etwas mega Lässiges, aber wenn ich ein Buch schreibe, weiss ich auch, wie viel das ist. Und ich weiss ja, dass ich jeden Tag muss anhocken.
Also, dann muss ich mir das so vorstellen, dass du einfach lebst und dann irgendwann sagst, so, jetzt arbeite ich und dann hock die wohnen am Tisch. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Aber wann ist denn das?
Den Moment. Kommt ein bisschen darauf an. Also, zum Beispiel jetzt bei Life Rebel habe ich die Idee gehabt und dann habe ich mal mit meinem Literaturagent telefoniert, der sitzt in Berlin, also die Agentur ist in Berlin, und habe mal die Idee vorgestellt und gefunden, das ist spannend, und dann habe ich ein Exposé, ganz ein kurzes geschrieben, irgendwie 2-3 Seiten, und dann ist er mit dem auf Verlag zu, also dann mit Piper in Kontakt gekommen, mein Buch ist jetzt bei Piper rausgekommen, ja. Und dann haben die quasi das unbedingt wollen, haben sehr schnell zugesagt, sehr schnell einen Vertrag aufgesetzt. Und mit dem habe ich natürlich, mit dem Vertrag, habe ich, mit dem Verlag habe ich natürlich auch eine Deadline gehabt. Und dann habe ich bis dahin okay. abgegeben.
Also Deadlines, gebe ich dir wie einen Rahmen vor? Oder was sind Deadlines für dich?
Deadline jetzt in dem Fall, ja, hat mir natürlich ganz klar einen Rahmen gegeben. Ich habe wie gewusst, ich habe unterschrieben im, glaube, Januar und, oder im Dezember und habe gewusst, ich muss bis im Juli abgeben. Das ist ein halbes Jahr. Ja, und dann gibt es mir einen Rahmen. Bei Nino habe ich in dem Sinne nicht einen Rahmen gehabt. Nino habe ich einfach angefangen. Und dann, ich habe schon einen Wunsch, Sachen fertig zu machen, ja. Und dann habe ich geschrieben und bin fertig geworden irgendwann, also wirklich nach Jahren. Ich habe ewig an Nino geschrieben und dann bin ich nachher auf Verlagssuche gegangen.
Und wie ist das? Ich habe auch schon mit vielen Künstlerinnen geredet, wo ihre Kunst dann irgendwann rausgehen. Ist schon noch ihre Kunst, aber es wird dann auch bewertet. Über das haben wir auch kurz angesprochen. Wie hat sich jetzt Life Rebel, also Rebel, sich entwickelt, seit es draußen ist und auch besprochen worden ist für dich jetzt?
Ja, für mich jetzt nicht mega positiv. Okay. Also es ist wirklich wahnsinnig gut angekommen. Ich habe eigentlich ausschließlich mega schöne Rückmeldungen. Es ist natürlich schon, in dem Moment, wo es draußen ist, also jetzt gerade bei meinem Buch ist natürlich etwas anderes, wie wenn man quasi ein Bild malt, da gibt es ein Bild. Das Buch kann man ist jetzt in der vierten Auflage, kann man vervielfachen.
Es ist sehr gut übrigens.
Danke.
Ich bin es wirklich, ich muss noch den letzten Drittel lesen.
Danke. Und du das, dass natürlich jetzt wie so vielen, bei so vielen Menschen die haben, ist es nicht mehr, es ist schon mein Buch, aber es ist auch, allen, es ist auch von all den Leuten, die das Buch die haben, das Buch. Und das ist schon etwas Spezielles. Also, es ist, das Buch, das du die hast, ist dein Buch. Und natürlich habe ich es geschrieben, aber irgendwie finde ich, das macht es schon anders. Das macht irgendwie das Wort, das ich damals ausgewählt habe, gibt mir wie eine andere Bedeutung.
Ja, und das ist ja auch, also, du erzählst ja sehr nah von dir. Wie ist das jetzt? Weil viele Leute dir natürlich jetzt auch auf deine Geschichte zurückschreiben und vielleicht auch mit ihren eigenen Interpretationen füttern. Wie gehst jetzt du damit um, wenn man deine Geschichte jetzt über den eigenen Filter legt?
Das ist mir sehr bewusst. Ich glaube, das Gute ist, okay, dass ich schon wie relativ lang das üben kann. Also ich habe ja angefangen Bücher schreiben 2015, das ist jetzt ein bisschen 10 Jahre. Und habe durch das natürlich wie ein bisschen lernen, damit umzugehen, dass Leute wie meine Geschichte dann zu ihrer machen. Und das ist einfach etwas, so passiert. Mit dem lernt man umgehen.
Ja, du bewegst dich ja zwischen verschiedenen Medien. Ein Podcast ist ein gesprochenes Wort und Schreiben ist ein geschriebenes Wort. Wie unterscheidet sich dort die Wohn beim geredeten Wort und beim geschriebenen Wort?
Ich glaube, ich bin immer die gleiche Yvonne und es zeigt sich immer die gleiche Yvonne. Ich glaube, es gibt noch einen Teil Yvonne, wo
nur die Yvonne kennt.
Wo nicht so in der Öffentlichkeit ist. Und das ist auch wichtig, finde ich. Ja. Ich finde, es ist wichtig, dass man einen Teil schützt. Ich bin natürlich eine andere Form, je nach Podcast. Oder zum Beispiel in Zivadillering bin ich, erzähle mehr von mir oder gebe wie jetzt in Wahrheit wäre Neisling, wo ich mehr Fragen stelle. Ich glaube, es ist der Unterschied, dass in Podcasts geht es darum, schnell zu reagieren, schlagfertig zu sein. Und beim Schreiben kann ich ja 3-mal überlegen, oder 517 Mal, wenn ich will, wie ich etwas sage.
Ja, und wann ist denn das Theater noch zu dir gekommen? Wir haben das auch kurz angesprochen. Aber wie ist denn dort die Ausdrucksform von der Yvonne?
Theater ist ich weiß es gerade Jahre nicht mehr. Ich bin angefragt worden vom Casino Theater, habe ich mal wieder ein Theaterstück geschrieben und habe das gemacht. Und das Stück Grabbed Him by the Penis war zweimal im Programm gewesen, und dann ist wirklich zweimal Pandemie, ist gerade alles geschlossen gewesen, sehr ärgerlich. Und jetzt ist aber ein Stück aufgeführt aktuell in Stanz, Woche 97 heißt das. Das ist so dazu gekommen. Ich habe dann wie sehr schnell gemerkt, dass mir das wahnsinnig gefällt und auch leicht gefällt. Und jetzt habe ich ein Drehbuch geschrieben für einen Film, der nächstes Jahr gefilmt werden soll. Wo sehr viele Dialoge, also mir gefällt es leicht, Dialoge zu schreiben. Und so ist das irgendwie gekommen. Mir hat es einfach sehr viel Spass gemacht und da bin ich dabei geblieben.
Ja, also ich sehe, dir wird es nicht langweilig. Wahrscheinlich gibt es noch x andere Projekte, die du gar noch nicht kannst erzählen, wobei in deiner Welt schon existiert. Ich habe eigentlich fertig mit meinem Set, aber vielleicht gibt es noch ein, zwei Fragen, wo die wohnen an mich kennt. Feuer frei.
Ja, mich nimmt das Wunder, wenn du könntest wählen, in welcher Stadt, dass du mal würdest quasi dich niederlassen und wählen für dich ein neues, für ein kurzes Zeitlied, das die heim finden.
Dublin.
In Dublin? Wieso Dublin?
Die Kultur in Irland und auch das Gemögige, wo ich auch schon mit ihr da geredet habe, sage ich immer so Gastfreundlichkeit und so, das vermissen sie, wenn sie nicht in Irland sind. Und ich bin schon in Schottland gewesen für eine Woche und so die Kelten sind einfach schon sehr ein gemögiges Volk. Und dann natürlich noch Kanada. Also, aber dort bin ich dann, glaube ich, mehr Toronto und so. Aber Irland ist schon das, weil ich habe auch irische Wurzeln. Aha. Darum hätte ich vielleicht mal hin. Aber eben, das ist mit der Barrierefreiheit dort nicht immer so gegeben. Aber ja, aber sie würden, glaube ich, wenn wir so in die Pubs reingehen, machen sie es mit Gastfreundlichkeit weg. Also das merke ich dann oft. Das Geld ist schon da in der Schweiz und natürlich Barrierefreiheit wäre leichter anzugeben. Aber sie haben irgendwie noch nicht begriffen, vor allem die Schweizerinnen, dass das eigentlich allen würde helfen. Und bei so keltischen oder auch bei südländischen Bevölkerungsgruppen gibt es einfach, wir schauen und wir helfen einfach. Und das merke ich schon, dass das würde mich reizen. Aber das Reisen per se ist jetzt für mich eher manchmal noch mit Stress verbunden, wieder einfach daheim rumzubambeln. So, darum bambel ich lieber ein bisschen von daheim aus, weil dann ist der Rahmen eher gegeben, wieder wenn ich muss reisen muss. Dann muss ich erst mir überlegen, wie komme ich von A nach B und dort mal die gröbsten Steine wegräumen, um dann können die Muße haben, die Probleme noch zu lösen, die dann einfach passieren. Darum ist das Reisen bei mir noch nicht so prioritär. Aber
vielleicht mal. Eine letzte Frage. Ja. Eine zweite Frage. Wenn du sagst, du hast vorhin mehr an einem Stereotyp wählen oder entsprechen oder entsprochen einfach, inwiefern hast du dich jetzt gegen diese Erwartungen, also hast du entschieden, ich will die Erwartungen nicht mehr erfüllen oder inwiefern rebellierst du gegen die Erwartungen?
Das wird fast nur eigener Podcast füllen. Also irgendwie habe ich einfach gemerkt, es zerreißt mein eigenes. Wenn ich auch gegen ein Stereotyp ankämpfen will, verreiße ich auch mich. Und darum denke ich einfach, ich ziehe das durch und probiere es im Dialog zu lösen, aber ich probiere nicht mehr zu gefallen bis zum Letzten. Also natürlich wollte ich zuneigen, das will ich auch bei jedem Menschen auf eine Art und Weise, aber wenn ich dann merke, dass es gar nicht um den Jan Graf geht, sondern es geht um Behinderung und es geht um Rollstuhlfahrerinnen und so, und ich sage, es ist ein wichtiger Teil von mir, aber ich merke dann schon ziemlich schnell, wenn man mich fragt, was ich hate, dann weiss ich dann schon, wenn das die erste oder zweite Frage ist, dass es jetzt nicht ums Kennenlernen vom Jan Graf geht, dann sage ich oft, ich hate nichts, weil ich bin so auf die Welt gekommen, was denn sie hate. Und dann merke ich dann schon so, kannst du dann schon probieren, ein Stereotyp zu brechen, aber ich merke einfach, dass es Schubladendenken, ich weiß natürlich auch, wo das Schubladendenken herkommt, weil man immer aus Angst Schubladen möchte aus Sicherheit. Aber das Leben wird ja erst dann farbig, wenn man aus den Schubladen raus schaut und einmal sieht, was da für Farben außerhalb der Schubladen her so einem entgegenkommt. Und darum probiere ich halt auch immer wieder durch den Dialog und durch meine Gästinnen immer wieder meine eigene Welt farbiger zu machen und auch aus denen Geschichten wieder etwas daraus auszunehmen und nicht aus einem Stereotyp, weil ich das in den Medien über die und die Person gelesen habe. Ich will es dann selber erfahren. Darum suche ich auch, habe ich auch einen Podcast, der sich um den Dialog dreht.
Schön zu hören. Hey, ich wünsche dir noch viel Erfolg.
Ich wünsche dir bei allen Projekten. Und es wird sicher nicht langweilig. Und ich freue mich schon auf das nächste Buch, das sicher wird kommen. Und ich mit meinen Autoritätsschwierigkeiten habe natürlich volles Genuss den Life Rebel gelesen. Es ist wirklich zu empfehlen. Ich tue sicher ein Buchstelling rein und danke dir recht herzlich, liebe Ivo.
Danke, Jan. Danke auch dafür, dass ich...